Am liebsten würde ich jetzt mal die Konfirmandinnen und Konfirmanden fragen, die sitzen ganz in der letzten Reihe, ob ihr in Biologie aufgepasst habt. Es gibt nämlich eine Gemeinsamkeit von so kleinen Käfern und unserem großen Zirkuszelt. Kleine Käfer und das Zirkuszelt haben beide, so würde ich es mal bezeichnen, ein sogenanntes Exoskelett. Also, das unterscheidet auch ein Zirkuszelt, nämlich von einem normalen Zelt, ein außenliegendes Tragwerk zu haben, Skelett zu haben. Nicht wie bei uns Menschen, wo die Wirbelsäule in der Mitte ist, sondern, wenn das würde ja gar nicht mal funktionieren. Stellt euch mal vor, hier wäre ein Pfosten in der Mitte, der das Zelt aufspannt, so wie normalerweise Zelte ja gestaltet sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Unfälle dann gäbe im Laufe einer Vorstellung. Nein, ich durfte das auch beobachten, als das Zelt aufgerichtet wurde am vergangenen Montag und habe gestaunt, wie diese vier Säulen wie Kräne nachher wirken, sodass dann das Dach hochgezogen wird an diesen Kränen und dann auch durch dieses sogenannte, ich sage es jetzt einfach mal, Exoskelett gehalten wird. Eins ist mir klar geworden, mit diesem Zelt wäre jeder von uns auf einem Campingplatz der König. Und vor allem kann man sich auch sicher sein, dass eines ausbleiben wird, wenn man damit anrückt. Nämlich die nervigen Nachbarn, die immer alles besser wissen, wenn man ein Zelt aufrichtet. Hierzu braucht man echte Expertise, um sowas aufzubauen. Ihr merkt, ich habe in den letzten Tagen relativ viel über das Stichwort Zelt nachgedacht. Und erinnerte mich dann auch gleich an ein Gespräch, das ich mit einem sehr leidenschaftlichen Radfahrer hatte, einem schon im Seniorenalter, der aber halb Europa mit seinem Rad bereist hat. Und der ist gerade auf dem Rückweg gewesen von Irland, als wir uns begegnet sind. Und er erzählte mir mit glänzenden Augen von seinem Zelt und zeigte es mir dann auch gleich und sagte, das ist für mich der Inbegriff von Freiheit. Und ich dachte nur, also Entschuldigung mal, wenn du dich da in deine Dackelgarage hineinzwängen musst, ist das Freiheit? Da sind mir schon solche Zelte lieber, wie ich sie zum Beispiel mal an einem Strand in Israel sehen konnte. Da gibt es nämlich mittlerweile ganze Hippie-Siedlungen am Mittelmeerstrand, die den Sommer über mehr oder weniger legal dort eine Zeltlandschaft aufbauen. Große, weite Zelte sind das, voll ausgestattet mit Sofas und auch richtigen Betten drin. Diese Zelte erinnern dann nicht mehr ans beklemmende Campen, sondern die haben tatsächlich Weite in sich. Ja, sie erinnern eher an das Zuhause von Beduinen. Und dann lasse ich es mir auch gefallen zu sagen, Zelten ist Freiheit. Ich möchte 5 biblische Impulse Ihnen und euch gerne weitergeben zum Thema Zelt. Erstens, Beduinenzelte sind Orte des Erzählens. In unserem Naturkindergarten machen die Erzieherinnen jedes Mal diese Erfahrung, sobald sie mit den Kindern dort im Wald ins Tipi-Zelt hineingehen, werden die Kinder hörbereit. Das ist nämlich der beste Ort für Erzählungen, gerade von biblischen Geschichten. Und vielleicht liegt das ja daran, dass man in einem Zelt immer ein wenig näher zusammenrückt und jeder geradezu instinktiv darum bemüht ist, dass die Gemeinschaft dort auch gelingt. Und im Zelt gibt es ja auch keine Ecken, in die man sich beleidigt hineinverkriechen könnte. Man sitzt zusammen und in bestimmten Zelten gibt es ja sogar noch im Zentrum ein Feuer, das brennt und warm hält. Das ist der Ort der großen Erzählungen. Und so war das auch schon vor langer, langer Zeit, als die Bibel entstand. Höre Israel, so beginnt ja das Urbekenntnis des Judentums. Hör genau hin. Und zwar jetzt nicht auf eine philosophische Abhandlung, nicht auf ein Parteiprogramm, auch nicht auf eine geschliffene Dogmatik, sondern höre hin auf das, was es von unserem Gott zu erzählen gibt. Von dem Gott, der uns aus Ägypten in die Freiheit geführt hat, der schon unseren Vorvätern begegnet ist und uns auch jetzt noch begegnet. Und sei es eben durch die Erinnerung an das, was wir uns gegenseitig weitererzählen, von Generation zu Generation. Dafür stehen Zelte. Erzählorte waren das. Und zweitens, Zelte sind Orte der Gastfreundschaft. Wenn Beduinen einen Besucher in ihr Zelt einladen, dann gewähren sie ihm nicht nur einen Platz zum Sitzen und was zu essen, nein, sie gewähren ihm auch Schutz. Beduinenzelte waren Asylstätten. Und es gehörte zur Ehre des Gastgebers, dass er für seine Gäste einsteht, ja notfalls sogar für sie kämpft. Selbst wenn der Gast noch ein Unbekannter war. Vielleicht überfordern wir uns damit, mag es sein. Wir wollen ja auch realistisch bleiben, aber lasst uns wenigstens gastfreundlich sein. So wie wir heute ja auch Gastfreundschaft erleben durch die Zirkusfamilie Sperlich. Und ich schaue jetzt einfach mal ins Dunkle hinein mit einem großen Dankeschön. Und deshalb haben wir auch unser Gemeindehaus neu so eingerichtet, mit Stühlen, mit Tischen, die aus dem einstigen Vortragssaal einen Gastraum machen. Große Möglichkeiten ergeben sich dadurch. Ich bin gespannt, was dort alles entstehen kann. An gelebter Gastfreundschaft und vielleicht auch tatsächlich an Schutz, den wir gewähren. Und jetzt das Dritte. Wohlgemerkt, auch der erste Tempel. Das erste Haus Gottes war gar kein Haus, sondern ein Zelt. Wir haben das vorhin schon in der Schriftlesung gehört. Neben den Nomadenzelten der Hebräer, die aus Ägypten in den Sinai geflohen sind, gab es ein besonderes Zelt, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte Gottes. Und der unsichtbare, der heilige Gott war nicht an einen bestimmten Ort gebunden, an dem er verehrt werden sollte. Ganz anders als bei den vielen Gottheiten der damaligen Zeit, die von den anderen Völkern verehrt wurden. Die hatten nämlich immer ihren Platz, ihren Standort, ihren Tempel und natürlich dort auch ein Standbild, das im Tempel zu bewundern war. Aber der unsichtbare Gott Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er zog vor ihnen her, tagsüber in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, so wie es geheimnisvoll im Buch Exodus heißt. Und wenn das Volk sich lagerte, dann bauten sie dieses Zelt der Begegnung, diese Stiftshütte auf, ein Symbol für Gottes Gegenwart und zugleich ein Symbol aber auch für Gottes Beweglichkeit. Der Anfang Israels war nämlich eine Wanderung. Und wir sollten das nicht vergessen. Und deshalb sollten wir, wenn wir uns in der Tradition des Volkes Gottes verstehen wollen, eben nicht sesshaft werden, sondern in Bewegung bleiben. Wir brauchen auch keine Angst davor haben, vor Veränderungen, womöglich vor Zeiten, in denen wir unbehaust sind, in denen unsere in vielerlei Hinsicht so erstarrte Kirche mit ihren festen Gebäuden und festen Strukturen ins Wanken gerät. Die Urform von Kirche soll doch das wandernde Gottesvolk sein. Nicht mit einem imposanten Tempel, sondern mit einem beweglichen Zelt. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, es braucht geradezu die Bewegung, um wieder neue Erfahrungen mit diesem Gott zu machen, der damals mitgezogen ist, der vorausgegangen ist und zugleich gegenwärtig war in dieser so improvisierten Situation eines Nomadenstammes. Und wer weiß, ich frage mich das in den letzten Wochen öfters, vielleicht ist ja das, was momentan in den ukrainischsprachigen Gottesdiensten in unserem Gemeindehaus geschieht, wo Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, hierher kamen und jetzt hier Gottesdienst feiern, unter neuen Umständen. Vielleicht ist das viel näher dran am biblischen Modell von Gemeinde als unsere Kirche, die eben nicht von Mobilität, sondern eher von Immobilien lebt. Und das Vierte, Das vierte, die Urform des Zeltes ist rund. Wussten Sie, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Zirkus ist? Bestimmt. Die, die Latein haben, wissen das, Latein gelernt haben. Ja, es bedeutet Kreis. Der Zirkus ist einfach rund. Das ist alles. Ein Zirkus ist ein Kreis. Und deshalb sagen wir ja auch, wenn wir meinen, circa 5 Euro, es sind rund 5 Euro. Und wir sagen auch manchmal, es ist eine runde Sache. Und meinen damit etwas Stimmiges, etwas Passendes, etwas Gelungenes. Ohne Streit, ohne Ecken und Kanten. Und wir kennen auch den runden Tisch bekanntlich. Den gibt es ja bei den Politikern und bei den Pädagogen. Das ist ein Gespräch ohne Vorsitzenden, ohne Hierarchie. Jeder darf seinen Beitrag einbringen, seine Sicht der Dinge. Und jeder wird gehört. Jeder wird ernst genommen, wenn es gelingt. Rund wie dieses Zirkuszelt sollte eigentlich auch unsere Kirche sein. Ich durfte vor ein paar Jahren den Prior des Augustinerklosters in Würzburg kennenlernen. Der heißt auch Peter, wir fühlten uns von daher recht schnell verbunden. Und er erzählte mir damals, wie die Würzburger Augustiner gerade einen geradezu revolutionären Umbauprozess abgeschlossen haben. Aus dieser langen Prozessionskirche mit einem langen Mittelgang, der dann nachher auf eine Art Podest, ja auf einen Thron für den Abt zuführte, wurde jetzt eine offene, weite Kirche mit Stühlen, die man im Kreis aufstellen kann. Und jetzt gibt es kein Vorne und kein Hinten mehr, sagte er, und auch kein Oben und kein Unten. Das war revolutionär, gerade auch in einer katholischen Kirche. Und hier im Zirkuszelt ist es sogar so, dass die Gemeinde höher sitzt, als ich Pfarrer jetzt hier unten stehe. Was für ein spannendes Leitungsmodell könnte man daraus ableiten. Lasst uns diesen Impuls aus diesem Zelt hier doch auch mitnehmen, als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi. Wir sind ein Kreis, so meint das ja auch Paulus, als er die Gemeinde mit einem Körper, mit einem lebendigen Organismus verglichen hat. Alle sind wie ein Kreis miteinander verbunden. Wir brauchen einander, es gibt kein Vorne und kein Hinten, kein Oben und kein Unten. Und der Kopf dieses Körpers ist auch kein Bischof oder auch kein Abt und auch kein Pfarrer, sondern Jesus Christus ist der Kopf. Und so kommen wir zum fünften Impuls, der zum Zelt gehört. Nochmal, Zelte sind Erzählorte. Sie sind Orte der Gemeinschaft, der Gastfreundschaft. Und das Haus Gottes war zunächst ein Zelt, keine Immobilie, sondern etwas Mobiles, weil das Gottesvolk damals noch auf Wanderschaft war. Und das Zirkuszelt erinnert uns daran, wie wertvoll der Kreis ist. Und das fünfte, Zelte sind immer ein Provisorium. Sie sind etwas Vorläufiges. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor lauter Begeisterung übers Ziel hinausschießen. Zelten ist eben nicht nur Freiheit, wie der Radler sagte. Zelten ist auch nicht nur Romantik und auch nicht immer nur eine runde Sache. Wenn wir nämlich in den Nachrichten Zelte sehen, dann stehen sie meist für Menschen, die kein Zuhause mehr haben und nun in einem Provisorium untergebracht werden müssen. Der Apostel Paulus wird diese Nutzung von Zelten gekannt haben. Er kannte sie natürlich aus eigener Expertise. Er hat das Handwerk des Zeltmachens gelernt, bevor er zum Schriftgelehrten geworden ist. Und für ihn, für den Paulus, ist das Zelt eine Metapher, ein Bild für Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens, ja auch für das Provisorische unseres Daseins. Und er hat das ja auch selbst am eigenen Körper erfahren. Paulus, der erlitt unter einer chronischen Krankheit. die ihn quälte, die er nicht los wurde, die er auch nicht wegbeten konnte. Irgendetwas, das ihm ständig Schmerzen bereitete. Vielleicht war es Migräne oder auch eine Rheumaerkrankung. Vielleicht auch eine seelische Wunde, die er einfach nicht, sich nicht schließen konnte. Ein Pfahl im Fleisch, sagte er symbolisch. Etwas, was ihn hartnäckig piesackte. Paulus hat am eigenen Leib erfahren, wie zerbrechlich und wackelig unser Leben ist. So wie bei einem kleinen, zerbrechlichen Zelt eben, das alles andere als romantisch und schön ist, wenn es draußen stürmt und schüttelt, wenn das Gestänge knackt und die Wände wackeln und der Regen schon durchtropft. Aber dieser Paulus schreibt dann an die Gemeinde in Korinth, eines dürfen wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand geschaffenes ewiges Haus. Und er antwortet damit auf eine Frage, die ihm die Gemeinde gestellt hat, wie kann es denn sein, dass Menschen leiden und sterben müssen, wo sie doch Gott, dem Lebendigen, gehören? Und Paulus schreibt damit, ja, unser Leben ist zerbrechlich, es ist auch nur provisorisch, wie ein Zelt. Und einmal wird dieses irdische Zelt abgebrochen, da greift der Tod nach uns und alles, was vorher im Leben bedeutsam und gültig war, bricht ab. Aber dann, so schreibt er weiter, dann wartet auf uns eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand geschaffenes ewiges Haus. Am Ende bleibt nicht ein abgebrochenes oder irgendwie zusammengefallenes Zelt dort liegen, sondern uns erwartet ein festes, ein stabiles Gebäude, eines, das nie zerbrechen wird. Amen.